Ja, die Elisabeth hat die Latte hochgelegt. Bis zum Gottesdienstbeginn ging es mir eigentlich mit der Aufregung. Als du dann angefangen hast, habe ich auch ein bisschen mit dem Schwitzen angefangen. Ja. Aber es ist schon ein provokantes Thema, das gebe ich schon zu. Gemeinde ist nicht für dich da, ein Perspektivwechsel. Das soll uns mal wachrütteln. Denn es geht eben um nicht weniger als einen Perspektivwechsel. Ein Perspektivwechsel, zu dem uns der Predigttext herausfordert. Aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Da steht: Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten zu Jesus und sagten zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du für uns tust, worum auch immer wir dich bitten. Jesus fragte sie: Was möchtet ihr denn? Was soll ich für euch tun? Sie antworteten: Lass uns neben dir sitzen, wenn du in deiner Herrlichkeit regieren wirst. Einer rechts von dir und einen den anderen links. Aber Jesus sagte zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie erwiderten: Das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet tatsächlich den Becher austrinken, den ich austrinke, und ihr werdet die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde. Aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen 10 hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus auch sie herbei und sagte zu ihnen: Ihr wisst, diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und ihre Machthaber tun ihnen Gewalt an. Aber bei euch ist das nicht so. Sondern wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Vor kurzem bin ich unabhängig voneinander darauf hingewiesen worden, sehr eindringlich, doch eine Bitte, eine gute Google-Bewertung abzugeben. Es war einmal in so einem Laden für Haushaltsauflösung und auch in der Autowerkstatt. In der Autowerkstatt, da standen überall am Tresen so Schilder rum, dass man doch bitte eine positive Bewertung abgeben soll über diese Autowerkstatt. Und als ich mich dann beim Kundenberater bedankte, dass alles so toll geklappt hat, dann zeigte er auf eins der Schilder: Ja, dann bitte bewerten Sie uns doch bitte mit 5 Sternen. Also eine 5-Sterne-Bewertung bei Google war ihm mindestens genauso wichtig wie ein Danke oder ein Trinkgeld. Da ist mir nochmal bewusst geworden, was für eine Rolle Bewertungen in unserem Leben spielen. Und ich habe dann mal so ein bisschen rumgeguckt und gemerkt, alles, wirklich alles wird bei Google bewertet. Sogar Kirchen und Gemeinden werden bei Google bewertet. Den meisten von euch war das wahrscheinlich klar, mir war das nicht so klar, dass sich Leute die Mühe machen, Gemeinden zu bewerten. Und ich habe einfach mal so ein paar Bewertungen mitgebracht, es sind auch wirklich lustige dabei. Ich habe so mein persönliches Highlight ganz kurz: Wer es mag, 3 Sterne. Also mit der Rechtschreibung im Internet, da ist immer nicht so ganz genau zu nehmen. Wer es mag, kann da hingehen, ja. Aber auch super: Sehr offene Gemeinde, freundliche Gemeindemitglieder und netter Pastor. Das ist direkt klar, kann nicht von uns sein. Netter Pastor. Natürlich eine Bewertung von einer Gemeinde. Was den Leuten heute alles wichtig ist, netter Pastor. Irgendwo für braucht man doch die Seelsorge da hinten. Also, naja. Aber bei einer anderen Gemeinde bin ich zufällig auch auf folgenden Eintrag gestoßen, der mich ehrlich gesagt auch peinlich berührt hat. 1 Stern. Und dann wird gesagt, die Bewertungen liegen alle schon lange zurück. Auch online tut sich hier leider nichts. Im Gegensatz zur FEG Wuppertal-Vohwinkel, an denen man live teilnehmen kann, daher keine weitere Empfehlung. Also es ist eine echte Bewertung, die habe ich genau so gefunden. Richtig unangenehm, oder? Also ich war erstmal beschämt, denn auch wenn wir in diesem Fall Glück haben und irgendwie gut da wegkommen, bereitet das doch irgendwie richtig Schmerzen, das zu lesen, oder? Zu sehen, wie da verglichen wird, bewertet wird. Ja, wir merken, wir leben durch und durch in einer Bewertungskultur. Wir bewerten und vergleichen alles und alle. Daumen hoch, Daumen runter, 1 Stern, 3 Sterne, 5 Sterne, was auch immer. Und klar, in mancher Hinsicht sind die Bewertungen ja auch hilfreich. Aber mich beschäftigt so, wie sehr sich das Bewerten durch alle unsere Lebensbereiche zieht. Gar nicht nur bei Google, sondern das ist ja zu so einer Haltung geworden, dass alles, was mir begegnet, erstmal abgecheckt werden muss und bewertet wird, beurteilt wird. Ich nehme so eine Beobachterrolle ein und dann wird bewertet, ob mir das gefällt oder nicht und ob ich am Ende etwas davon habe oder nicht. Ich denke daher, im Kern, wenn wir ehrlich sind, im Kern steht hinter all dieser Bewerterei, ob online oder bei uns drinnen im Kopf, ganz viel bewerten kriegt ja kein anderer mit, das passiert immer bei uns im Kopf. Ich glaube, dahinter steht Individualismus und eigentlich purer Egoismus. Also die Haltung, die Dinge und die Menschen hier in dieser Welt, die haben zuallererst einmal mir zu dienen. Und deswegen ist da immer diese zentrale Frage, die da mitläuft, was habe ich eigentlich davon? Gut, es ist ja auch völlig legitim, das mal zu fragen. Zu fragen, was habe ich davon? Ist ja in Ordnung, auch mal zu fragen, ob auch die eigenen Bedürfnisse zum Zug kommen. Aber wir bewerten alles und jeden. Bei so vielem geht es nur noch um mich und dass für mich am Ende ein Vorteil dabei rausspringt. Alles soll mir zum Besten dienen. Und wenn nicht, dann lasse ich direkt die Finger davon. Dann ist das nichts für mich. Und jetzt kommt diese Bewertungskultur. Und die Frage, was habe ich eigentlich davon, macht auch nicht für uns als Christen und Gemeinden halt. Auch wir als Christen haben diese Haltung verinnerlicht. Nicht nur bei Google, sondern in unserem Kopf, wenn wir in die Gemeinde gehen. Und da liegt es ganz oft auf der Hand zu sagen, ja, Gemeinde muss für mich da sein. Und jetzt könnte man ja vielleicht meinen, Egoismus ist eine Erfindung besonders unserer Zeit heute. Aber wenn wir in unseren Bibeltext schauen, dann merken wir, das alles gab es auch schon früher. Sogar bei den Jüngern von Jesus, wo man es vielleicht gar nicht so vermutet. Den Bibeltext, den ich eben vorgelesen habe, dem geht voraus, dass Jesus seinen Jüngern zum 3. Mal sein Leiden ankündigt. Und die Jünger, die verstehen nicht wirklich, was er damit meint. Aber sie werden auf jeden Fall irritiert gewesen sein. Das stand doch ganz anders in der Google-Bewertung über Nachfolge Jesus. Leiden, das stand doch da gar nicht drin. Aber jetzt ahnen die Jünger auf einmal, dass die Luft für sie dünn wird. Und das Erste, was ihnen in diesem Moment in den Kopf kommt, wie so ein Reflex, ist der absolut egoistische Gedanke, ja, wir müssen sehen, dass wir jetzt hier nicht leer ausgehen bei dieser Nummer mit Jesus. Wenn es demnächst mit Jesus kläglich zu Ende geht, was ist denn dann bitte mit mir? Ich habe doch für Jesus alles aufgegeben. Das darf doch nicht umsonst gewesen sein. Die beiden Jünger, Jakobus und Johannes, sind die Ersten, die deswegen auf Jesus zugehen und sicherstellen wollen, dass möglichst viel für sie rausspringt noch. Und sie erbitten dreist von Jesus so eine Blankozusage. Jesus, wir wollen, dass du für uns tust, worum auch immer wir dich bitten. Also wie so 2 kleine Kinder, die, bevor sie die eigentliche Frage stellen, sagen, Papa, sag schon mal ja. Ja, aber wozu denn? Ja, Papa, wir haben eine Frage, aber sag bitte schon mal ja. Genauso sind diese 2 Jünger hier. Jesus lässt sich da natürlich nicht drauf ein und daraufhin rücken sie dann mit ihrer Bitte raus. Herr, bitte lass uns in deiner Herrlichkeit links und rechts neben dir sitzen. Dazu muss man wissen, die Plätze rechts und links waren in der Antike nicht nur die Ehrenplätze, sondern es waren die Plätze für die Mächtigsten in einem Land. Also kaum hat Jesus sein Leiden angekündigt, versuchen Johannes und Jakobus unverhohlen noch das Bestmögliche, was irgendwie geht, für sich rauszuholen. Und nicht nur Jakobus und Johannes übrigens. Die anderen Jünger sind da nicht besser gewesen. Denn als sie das mitbekommen, da werden sie direkt ärgerlich. Denn sie wollen nicht, dass zwei von ihnen besondere Privilegien bekommen. Letztlich suchen alle Jünger nach ihrem eigenen Vorteil. Und das finde ich schon sehr bezeichnend. Mehr als 3 Jahre lang sind sie als Gruppe, als Gemeinschaft mit Jesus unterwegs. Aber kaum wird die Luft für sie als Jesusbewegung dünn, ist der Egoismus zurück. Auf einmal zählt nicht mehr das Wir, sondern nur noch das Ich. Jeder versucht, das Beste für sich rauszuholen. Und sie wollen, dass die Nachfolge für sie einen Vorteil bringt. Okay, die Zeit mit Jesus, die war ja ganz schön, aber der ganze Einsatz, die ganze Entbehrung, die dürfen doch nicht umsonst gewesen sein. Und bevor wir uns jetzt hier zu schnell über die Jünger entrüsten, mein erster Gedanke war, die sind doch 1:1 wie wir heute, oder? Also okay, nicht 1:1, aber erinnern wir uns an das, was ich eben gesagt habe, wie sehr wir darauf bedacht sind, bei allem zu fragen, was bringt mir eigentlich das Ganze? Und im Blick auf Gemeinde würden wir das vielleicht nicht so laut aussprechen. Aber so wie es bei den Jüngern damals auch wahrscheinlich niemand vermutet hätte, auch wir müssen uns heute nüchtern eingestehen, dass der Anspruch zumindest unausgesprochen oft da ist und uns bei vielem, was wir in der Gemeinde tun oder auch nicht tun, auch leitet. Diese Frage, was habe ich eigentlich davon? Uns leitet also auch als Christen oft nichts anderes als die Kernfrage, die hinter allen Bewertungen unserer Zeit steht. Und wie reagiert Jesus? Er fordert seine Jünger und damit auch uns zu einem Perspektivwechsel heraus. Er sagt, wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um zu dienen, sich hinzugeben. Und deswegen fragt nicht länger, was hilft mir, was habe ich davon, was dient mir, sondern seid wie ich für andere da, sagt Jesus. So schön sich das anhört, wir haben die Sätze ja wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört, die Jesus hier sagt. Das stellt auf den Kopf, wie wir Menschen eigentlich ticken. Und auch die Jünger hatten sich das ja ganz anders vorgestellt. Sie hatten erhofft, dass für sie was am Ende dabei rauskommt, bei dieser Nachfolgenummer. Aber Jesus sagt, darum geht's nicht. Kümmert euch darum, was den anderen dient. Nicht in erster Linie, was euch selbst dient. Das ist das Wesen der Nachfolge. Hingabe für den anderen. Denn ich gebe mich auch für alle Menschen hin und wenn ihr mir nachfolgt, folgt meinem Beispiel, sagt Jesus hier. Die Verse beschreiben also nochmal ganz wunderbar, was wir bei unserem Jahresthema versucht haben, mit dem Begriff missional auch zu fassen und zu beschreiben. Wir sind gesandt, um für andere da zu sein, aber wir sind dabei in Jesu Bewegung, Hingabebewegung zu den Menschen mit hineingenommen. Das ist nicht unsere Mission, sondern Jesus ist der Erste von allen, der sich für andere hingibt. Und wir sind in seine Bewegung damit hineingenommen. Zu diesen Sätzen von Jesus könnte man so viel sagen, das berührt so viele Bereiche unseres Lebens. Aber ich will heute nur mal fragen, was bedeutet das eigentlich für uns als Gemeinschaft, als Gemeinde? Das ist ja auch das Thema heute. Und zunächst mal müssen wir da festhalten, wenn Jesus klar macht, das Wesen der Nachfolge ist Hingabe und Dienen, dann ist auch das Wesen der Gemeinschaft und der Gemeinde, dass wir für andere da sind. Und nicht, dass Gemeinde zuallererst für mich da ist. Das ist der Moment, wo wir vielleicht schlucken müssen. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den Jesus hier seinen Jüngern und damit auch uns auf den Weg gibt. Und ich glaube, es ist etwas, was uns auch gut tut als Gemeinschaft, das so klar zu haben. Und an dieser Stelle nochmal ganz kurz, warum wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind. Als Gemeindeleitung versuchen wir ja, auf die verschiedenen Interessen einzugehen, die es in der Gemeinde gibt. Wir versuchen, dass für jeden in unserer Mehrgenerationengemeinde auch was dabei ist, von jung bis alt. Denn wir hoffen, dass jeder von uns, auch du, viel von der Gemeinde für dich profitierst und dir die Gemeinde einfach gut tut. Das ist unser tiefer Wunsch, dass du durch das Gemeindeleben gesegnet wirst und es zu einer Quelle des Lebens mitten im Alltag wird für dich. Aber wir merken auch immer wieder, dass es da eine Krux gibt, die wir nicht auflösen können. Denn wenn unser Wunsch, dass jeder gesegnet wird und was mitnehmen kann für sich, wenn das andersherum auf einmal zu einer Erwartungshaltung bei jedem von uns wird, dass Gemeinde für mich da sein muss, dann ist das etwas, was wir nicht schaffen werden. Dann ist das etwas, woran wir als Gemeinschaft nur scheitern können. Denn es wird nie gelingen, es allen recht zu machen. Deswegen ist es so wichtig, das klar zu haben. Es ist nicht der Kern von Gemeinde, dass sie für mich da ist. Ich bin nicht die Mitte, um die sich alles dreht, der alles passen und gefallen muss. Denn das Wesen der Gemeinde ist Nachfolge. Und Nachfolge heißt, mich dem für den anderen hinzugeben. Und es bleibt dann ein Wunder, wenn ich bei meiner Hingabe an den anderen, wenn es dann geschieht, dass ich auch selber gesegnet werde. Aber das ist eben nichts, was ich als Erwartung von mir hertragen kann. Habt ihr das? Versteht ihr es? Das Wesen christlicher Gemeinschaft ist Hingabe. Alles, was darüber hinaus für mich als von dieser Gemeinschaft entspringt, das ist segend. Das ist Segen, aber nichts, worauf ich als Einzelner einen Anspruch erheben könnte. Das gehört jetzt mir. Alles andere funktioniert, glaube ich, nicht. Denn dann wird die Sache schief. Dann sind da auf einmal ganz viele Einzelne mit ganz vielen Erwartungen, die sie wiederum an andere viele Einzelne richten. Gemeinschaft funktioniert nicht, wenn jeder nur auf sein guckt und die Vorlieben jedes Einzelnen im Mittelpunkt stehen. Es geht nur, wenn wir verstehen, dass Gemeinde ein Miteinander und Füreinander ist. Und ich glaube, genau das haben wir eben bei ganz vielen Statements gehört. Da ging es ganz oft um dieses Füreinander-Dasein. Also was genau heißt das? Heißt das, dass ich mich immer hinten anstellen muss? Dass ich mich quasi selbst auflöse für die Gemeinschaft? So könnte man ja diesen Satz von Jesus auch verstehen. Wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Sklave sein. Aber das ist nicht gemeint. Es geht in der Gemeinde um ein wechselseitiges Füreinander-Dasein, Miteinander-Leben, in das jeder seinen Teil einbringen kann. Ich glaube, jeder hat da auch was einzubringen. Ich stelle mir das so vor wie bei so einer Seilschaft beim Klettern. Vielleicht kennt ihr so Bilder, wo so ein ganzer Trupp zusammen einen hohen Berg besteigt und alle mit so einem langen Seil miteinander verbunden sind. Und wenn einer fällt und Hilfe braucht, wird er durch die anderen gehalten. Aber das gilt eben nicht nur für diesen einen, sondern für alle, die an dem Seil dran sind. Alle sind mit dem Seil miteinander verbunden und füreinander da. Alle halten und werden auch gehalten. Das ist es. Alle halten und werden auch gehalten. Das ist nicht immer leicht. Da gibt es bestimmt auch immer Ziehen und Zerren mal an dem Seil. Aber der Clou ist, alle halten alle, alle dienen allen und dadurch sind dann auch alle gehalten. Und allen wird auch gedient. Darum geht's. Füreinander da sein ist also etwas völlig anderes, als alle sind für mich da. Das wird manchmal gerne vertauscht, aber beim Füreinander-Dasein werde ich eben nie zum Mittelpunkt. Da werde ich nicht an einem Seil von anderen gezogen, sondern ich bin selber immer einer, der auch hält, der auch anderen dient. Mal mehr, mal weniger, klar. Aber wir sind wie so eine große Seilschaft, wo alle halten und auch alle gehalten werden. Das meint Füreinander-Dasein. Und das ist der Perspektivwechsel, zu dem Jesus seine Jünger und auch uns heute als seine Gemeinde immer noch herausfordert. Deswegen frag nicht vorwurfsvoll, warum kümmert sich eigentlich niemand um mich, sondern Hab einen wachen Blick für den anderen. Frag, was tut eigentlich dem anderen gut? Und vielleicht erlebst du das Wunder, dass du dabei selber beschenkt wirst. Ich bin mir da eigentlich auch ziemlich sicher, dass das immer wieder passiert. Das ist doch das Besondere. Wenn ich mich in andere investiere, dann kommt da auch was zurück. Ich profitiere doch auch, wenn ich diene. Deswegen mein Vorschlag, lasst uns Beschenkungskultur statt Bewertungskultur leben. Denn wenn ich andere beschenke, kann ich erleben, dass ich selber auch beschenkt werde durch das Miteinander. Beschenkungskultur statt Bewertungskultur. Das wäre mein Wunsch. Wie schön ist das, wenn man weiß, da sind ganz viele, die nicht nur bewerten, ah, wie macht er das jetzt, wie sind die denn da, sondern wenn da jemand ist, der sich ohne Hintergedanken hingibt und schenkt. Was kann das ganz konkret heißen? Zum Beispiel verändert das vielleicht meine Haltung, mit der ich in den Hauskreis gehe oder mit der ich sonntags in den Gottesdienst gehe. Denn wenn ich verstehe, dass das Wesen von Nachfolge und von Gemeinde ist, für andere da zu sein, dann müssen wir an dieser Stelle davon wegkommen, immer zu bewerten und nur konsumieren. Diese Konsumenten- und Bewertungshaltung ist, glaube ich, etwas, was wir ablegen müssen und was gar nicht so leicht ist, weil das eben gang und gäbe ist. Diese Bewertungshaltung, bei der alles, was im Gottesdienst oder im Hauskreis passiert oder sonst wo in der Gemeinde passiert, aus der eigenen Warte erstmal beobachtet und betrachtet wird, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Wenn du immer in den Gottesdienst gehst und immer in den Hauskreis gehst und das Gefühl hast, das war aber gar nichts für mich, okay, wenn das immer so ist, dann sollten wir auf jeden Fall mal reden. Ja. Aber wenn das hier und da mal der Fall ist, dass dir etwas nicht zusagt, so what? Denn ziemlich sicher kannst du trotzdem, ist es trotzdem gut, dass du da bist, weil du für jemand anderen da sein kannst. Frag also nicht nur, was bekomme ich für mich im Hauskreis, im Gottesdienst oder wo auch immer ich in der Gemeinde unterwegs bin, sondern für wen kann ich da sein? Auch wenn ich mal mit einem Gottesdienst nicht so recht was anfangen kann, dann kann ich immer noch jemand anderem etwas Gutes tun. Vielleicht ist da zum Beispiel eine Person, die ich einfach freundlich begrüßen kann, für die ich genau an dem Sonntag die richtige Ansprechperson bin. Deswegen überleg mal für dich, warum kommst du eigentlich sonntags in den Gottesdienst? Damit du etwas für dich bekommst? Wenn es nur darum gehen würde, wette ich, wirst du irgendwann nur noch unzufrieden sein, weil es in jedem Gottesdienst etwas geben wird, was dir nicht gefällt. Wenn du stattdessen sonntags morgens fragst, wo kann ich heute jemand anderem etwas Gutes tun, dann verspreche ich dir, du wirst wahrscheinlich jeden Sonntag irgendwie zufrieden nach Hause gehen. Weil da gibt es immer jemanden, der ein gutes Wort hören kann. Vielleicht ist das etwas, was gerade wir Jüngeren lernen müssen, weil das mit diesem Bewerten bei uns, glaube ich, noch viel tiefer drin ist. Damit ist jetzt aber auch klar, es geht um viel mehr als nur um eine innere Haltung. Denn Jesus fordert uns heraus, tatsächlich auch anders zu leben. Wenn du Jesus nachfolgst, bedeutet das also, nicht nur weniger egoistisch zu denken, sondern auch weniger egoistisch zu handeln. Und es ist klar, das wird uns immer wieder richtig was abverlangen. Denn es ist viel mehr als eine Umstellung im Denken, mehr als so ein mentaler Switch, den wir vorzunehmen haben. Sondern es ist ein Perspektivwechsel, der uns ganz konkret im Leben fordert. Aber deswegen zum Schluss, ich glaube, es ist gut, dass Jesus nicht nur ein Vorbild ist. Danach klingt ja der Text so ein bisschen. Macht es so, wie der Menschensohn es gemacht hat. Aber er ist mehr als nur so ein moralisches Vorbild für uns, also so der selbstloseste Gutmensch aller Gutmenschen und wir versuchen ihn jetzt nachzueifern. Nein, sondern er selbst, Jesus Christus, erneuert durch seinen Geist unser Herz, unser Denken und er gibt uns auch die Kraft, anders zu handeln. Sein Geist schenkt uns ein weites Herz, ein weites Denken und auch offene Hände für die anderen. Ich glaube, nur so ist es überhaupt möglich, dass wir mitten in dieser kaputten Welt immer wieder diesen Perspektivwechsel hinkriegen Ohne ihn würden wir das eh nicht schaffen. Ohne ihn würden wir immer nur für uns raffen. Aber durch ihn werden wir frei zu geben und auch das Wohl des anderen zu sehen. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Lasst uns ihn immer wieder darum bitten, dass er uns damit beschenkt. Mit offenen Herzen und mit offenen Händen. Amen.